Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heute haben wir das Thema Verhütung in der Stillzeit und auch danach. Das Thema unerfüllter Kinderwunsch und noch so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten. Und ich bin sehr glücklich, mit der Gynäkologin Frau Prof. Dr. Ingrid Gerhardt sprechen zu dürfen, die ganz viel Erfahrung hat auf dem Gebiet. Und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Ingrid.
Ja, guten Tag, Franka. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf, weil unerfüllter Kinderwunsch und Schwangerschaft hat mich mein ganzes Leben begleitet. Bei mir Gott sei Dank nicht. Bei mir kamen die Kinder schnell, aber Schwangerschaft kenne ich auch. Und seit dem Staatsexamen praktisch bin ich auf dem Gebiet Schwangerschaft und Kinderwunsch unterwegs. Und das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Und es ist auch sehr spannend, was sich in all diesen Jahren verändert hat, möglich geworden ist, was wir uns früher überhaupt nicht vorgestellt hätten. Und deshalb freue ich mich, dass ich euch da ein bisschen von erzählen kann.
Sehr schön, wunderbar. Du kannst noch ein bisschen vielleicht, wie kamst du darauf, dass du Gynäkologin werden wolltest und wie, dass du jetzt da bist, dass du so viel dich auch weiter kümmerst und fortbildest, das finde ich einfach so, so schön, dass du nicht stehen geblieben bist, sondern immer weiter dich so gekümmert hast und so viel weißt jetzt. Wie kam das?
Also den Wunsch Gynäkologin hatte ich nie, der kam auf mich zugeflogen. Ich hatte nur den Wunsch, Ärztin zu werden seit der Kindheit, weil meine Oma war Krankenschwester, das war noch Anfang des letzten Jahrhunderts und war im Auslandseinsatz. Und die hat so spannend erzählt, dass ich alle übrigen Bücher von Medizinern im Ausland verschlungen habe und sagte, ja, da musst du Arzt werden. Mhm. Und das habe ich dann Gott sei Dank auch ohne Probleme hinbekommen. Und habe dann die übliche Ausbildung gemacht, wo du ja in verschiedenen Fächern arbeiten musstest. Bei uns noch in der Medizinalassistentenzeit, da gab es dann die Innere, die Gynäkologie und die Chirurgie. Ja, und dann später habe ich noch die Anästhesie gemacht. Und als wir dann nach Heidelberg umzogen, habe ich gedacht, ja, erstmal erholen von der vielen Arbeit. Und dann wollte ich aber unbedingt wieder anfangen. Aber als ich hier in den verschiedenen Kliniken fragte, da war es besonders in der Frauenklinik unmöglich, als Frau angenommen zu werden. Mhm. Deshalb freue ich mich auch jetzt so über die vielen, vielen Frauenärztinnen, die es inzwischen gibt. Denn damals war das eine Männerdomäne, denn schließlich kommt die Gynäkologie ja auch zum Teil von der Chirurgie. Und eigentlich wäre da nichts zu machen gewesen, wenn nicht zufällig, ich sage einfach mal zufällig, obwohl ich auch an den Zufall nicht glaube, eine neue Abteilung eingerichtet worden wäre mit dem Ziel, hormonelle Störungen und Reproduktion und Fortpflanzung zu erforschen. Mhm. Und da habe ich mich vorgestellt, das war gerade mal frisch in unserer Zeitung, und bin ich sofort angenommen worden und konnte eine Woche später mit der Arbeit anfangen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und was ich auch mit der Familie vereinbaren ließ, weil ich zwar einen Ganztagsjob hatte, aber nur die Hälfte des Tages fest im Labor arbeiten musste und das andere mit den Sprechstunden durfte ich langsam aufbauen. Mhm. Und so habe ich dann von der Pike auf die Hormone gelernt, mit Mäusen und Ratten und was weiß ich, was es damals alles für Tests gab, auch Schwangerschaftstests. Und habe dann die neue Entwicklung miterlebt, wie man plötzlich bei Frauen künstliche Eisprünge auslösen konnte, wenn sie keinen Eisprung hatten, mit den richtigen Hormonen. Und das war natürlich sehr aufregend. Und wir waren alle hellauf begeistert, dass Frauen, die 5 Jahre keine Periode gehabt hatten, nur mal so eine Spritze bekamen. Und dann kam ein Eisprung und dann konnten sie schwanger werden. Mhm. Und auf diesem Gebiet bin ich im Prinzip geblieben. Und musste dann nach ein paar Jahren, weil ich dort an der Klinik blieb und viele Patienten ja leider immer wieder kamen, feststellen, dass es zwar bei manchen funktioniert, bei anderen aber nicht. Mhm. Und da habe ich überlegt, was kann es sein? Und habe halt rumgehört und rumgeguckt, was man noch berücksichtigen musste. Und da kamen dann im Laufe der Jahre so 3 Schwerpunkte raus. Die Psychotherapie, Stress, erste. Mhm. Das zweite Naturheilverfahren, das heißt, den Körper dazu anregen, seine Heilungskräfte zu unterstützen. Und drittens, das wurde dann als letztes klar, welche Umweltbelastungen eine Rolle spielen, wie wir uns schützen können und wie wir sie auch ausleiten können, damit eine Art Entgiftung stattfindet und dann die körpereigenen Regulationssysteme wieder richtig schön von alleine arbeiten können. Das war so der Fortlauf, der so über 20 Jahre etwa ging, ganz kurz gesagt.
Das ist total spannend. Ich finde bei dem Aspekt unerfüllter Kinderwunsch so wichtig, dass viele so das Gefühl haben, sie gehen zum Arzt und dann bekommen sie irgendeine Pille oder irgendeine Spritze und dann wird sich das schon so lösen. Und das ist meiner Meinung nach so wichtig, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, was könnte denn noch sein, was könnte bei mir der Grund sein und sich das richtig anzugucken. Weil, wie du sagst, es sind eben viele Aspekte, die dazugehören und nicht dieses Machtmal und also ich lasse was mit mir machen und dann passiert es schon. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Was findest du denn wichtig oder was sollten Paare tun, die jetzt merken, dass ihr Kinderwunsch sich nicht erfüllt?
Erstmal muss man ja gelassen drangehen und sehen, dass nicht jeder gleich, wenn Kinderwunsch ist, Pille wird abgesetzt oder Spirale ist raus, im nächsten Monat schwanger werden muss. Sondern das kann ja gut und gerne mal 1 bis 2 Jahre dauern, wenn man sich wirklich objektiv beobachtet und sagt, ach, da war ja jetzt schon der Eisprung, Pech gehabt, habe ich nicht ausgenutzt oder mein Mann war gar nicht da, konnte ich nicht schwanger werden. Mhm. Da muss man wirklich sich erstmal Rechenschaft ablegen, ob von den, sagen wir mal, 12 möglichen Terminen im Laufe eines Jahres tatsächlich alle 12 ausgenutzt worden sind. Wenn das nur 2 oder 3 sind, ja, dann muss man sich eben noch mal weiter ein bisschen Zeit lassen. Das ist das Erste, dass man es nicht zu verkrampft sieht und jetzt nur noch sein Leben auf Kinderwunsch ausrichtet. Das andere ist, dass man sich schon überlegen sollte, wenn man schwanger werden will, was tut mir gut, was könnte förderlich sein dafür, dass ich schwanger werde. Ich habe es in der Sprechstunde immer wieder erlebt, dass Patientinnen kamen und sagten, ja, ich möchte schwanger werden, aber ich möchte jetzt natürlich erst noch diese oder jene Stufe in meiner Karriereleiter machen. Aber wenn ich dann schwanger bin, dann höre ich auf. Mhm. Ich sage, Mädel, das geht nicht. Nicht? Du musst dich schon irgendwie entscheiden und das dann auf vernünftigem Wege machen und darüber nachdenken, wie du die Situation schon vor der Schwangerschaft für ein Baby, für eine Befruchtung förderlich machen kannst. Und das Nächste ist, dass vielen Frauen auch eingeredet wird oder sie erhoffen es oder sehen es oder schon wieder eine mit 2 Kindern im Kinderwagen. Ich bin doch schon 35, ich bin ja schon so alt. Ich gehe sofort jetzt in so ein Fruchtbarkeitszentrum oder Fertilitätszentrum. Ohne viel darüber nachzudenken und der Vorstellung, ja, das klappt 100%. Und da muss man eben auch klar sehen, es klappt nie und nimmer in 100%. Und je mehr man selber in einem guten Zustand ist, desto besser können diese Methoden natürlich auch greifen. Aber es ist bei vielen überhaupt nicht erforderlich, wenn man sich vorher vernünftig überlegt und guckt, was man selber machen kann, um die Chancen auf eine Befruchtung zu verbessern.
Dabei finde ich wichtig, dass man sich selbst gut kennt oder kennenlernt, dass man eben auch die Sache mit dem Eisprung gut einschätzen kann, dass man seinen Körper, eine gute Beziehung zu seinem Körper hat, um einfach die Zeichen zu erkennen, dass man ja nicht nur nach dem Kalender müsste es so sein, sondern dass man versucht, seinen Körper wirklich eine Sensibilität dafür aufzubauen, das ist das eine. Und der andere Aspekt finde ich noch wichtig, dass so viel bei den Frauen heutzutage Karriere im Vordergrund steht und je älter man wird, ist einfach auch naturgemäß weniger, die Chance immer kleiner wird, dass man wirklich jedes Mal einen Eisprung hat und jedes Mal, ne, das ist ja auch sowas, dass bei vielen das erst im späteren Alter aktuell wird und sagen so, jetzt ist alles da, der Job ist gut, das Haus ist da, jetzt wollen wir dann ein Kind kriegen und dass es deshalb dann oft nicht klappt und vor allem, wenn man jahrelang die Pille genommen hat, die ja auch den Hormonzyklus, den Hormonspiegel so unheimlich beeinflusst, ne?
Das ist richtig. Die Pille ist ja ein Vitaminräuber. Mhm. Und von daher sind Frauen, wenn sie die Pille absetzen, auch oft verarmt an bestimmten Mikronährstoffen, die der Körper dringend braucht, um überhaupt einen vernünftigen Eisprung zu haben und normales Hormongleichgewicht zu haben. Eine vielleicht etwas beruhigende Mitteilung fand ich, als ich mal gegoogelt habe. Da gibt es eine Studie, Ernährungsstudie. Da wurden Frauen vor und nach den Wechseljahren über viele Jahre interviewt mit einem Ernährungsfragebogen. Und da wurde dann festgestellt, dass die, die sich, wir sagen jetzt einfach mal vernünftig ernährt, ich möchte gar nicht so viel jetzt über Ernährung sprechen, 2 bis 4 Jahre später ihre Menopause gekriegt haben als die anderen. Und die, die diese Studie gemacht haben, sagen, also wir haben so den Eindruck, und ich meine, wir können den Frauen versprechen, dass mit einem gesunden Lebensstil sie ihre Fruchtbarkeit doch deutlich länger erhalten können, als die, die einen schlechten Lebensstil haben. Das heißt, wenn sie jetzt schon wissen, oh, ich muss noch 2 Jahre hart arbeiten, aber dann habe ich Kinderwunsch, dann müsste man wenigstens versuchen, in diesen 2 Jahren seinen Lebensstil so zu optimieren, dass man dann auch guten Mutes sein kann, dass der Körper schon relativ oder ziemlich gesund ist und deshalb eine Schwangerschaft eintreten kann. Und nicht, dass der Eierstock schon so ausgelaugt ist, dass er keine Lust mehr hat, vernünftige Oozyten zu bilden.
Mhm. Da ist nämlich auch total wichtig, dieser Hinweis, die Pille raubt Nährstoffe. Das heißt, man sollte diese Nährstoffe kontrollieren lassen. Das wird nicht im normalen Blutbild kontrolliert, sondern man muss das wirklich aktiv machen. Zum Beispiel B6 ist da so ein wichtiges Nährstoff, der im Keller ist, wo dadurch, wenn das sehr im Mangel ist, eben kein Eisprung stattfindet oder nicht vernünftig. Und das man ja in der Hand hat, das kann man ja ändern. Das ist eine Sache, die auch nicht so bekannt ist und wo nicht so darauf hingewiesen wird. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich so grundsätzlich wichtig.
Ja, deshalb empfehle ich eigentlich jetzt auch generell, dass wenn Frauen eine hormonelle Verhütung haben, dass sie dann wenigstens niedrig dosiert die wichtigen Mikronährstoffe täglich zu sich nehmen und nicht meinen, es wäre mit der Nahrung ausreichend. Denn gerade bei unserem Lebensstil, auch bei berufstätigen Frauen oder Frauen, die viel im Stress sind, die verbrauchen ja auch wahnsinnig viel von diesen Nährstoffen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass unsere Umweltbedingungen ja auch nicht immer optimal sind und unsere Nahrungsmittel auch längst nicht mehr optimal sind. Die enthalten ja auch, wenn sie angeblich gesund sind, gar nicht mehr das an Vitaminen, Spurenelementen, was sie vielleicht mal vor 50 Jahren erhalten haben. Auch da gibt es ja Studien. Und insofern denke ich, eine gute Kombination von Mikronährstoffen kann nur förderlich sein, auch wenn man glaubt, sich vernünftig zu ernähren.
Kannst du vielleicht nochmal sagen, einfach, was würdest du empfehlen? Welche Mikronährstoffe findest du wichtig dafür?
Ja, am besten finde ich, ich möchte jetzt nicht Firmen nennen, aber man sollte doch sehen, dass es Produkte sind, die man nicht gerade bei Edeka oder im DM-Markt oder so kauft, sondern man sollte sehen, dass es Produkte sind, wie sie hergestellt worden sind, ohne Zusatzstoffe, dass man genau weiß, was und wie viel wovon drin ist. Und da gibt es ja verschiedene Firmen, die darauf spezialisiert sind, ganz gesunde Nahrungsergänzungen zu machen. Und da muss man sich einfach vernünftig informieren oder von einem Heilpraktiker beraten lassen. Auf meiner Webseite und auch im Buch habe ich mehrere Firmen, die ich immer nenne, von denen ich persönlich überzeugt bin, dass die einfach eine optimale Qualität bieten, so als Beispiele. Aber es gibt ja auch viele andere Firmen, die optimale Qualität bieten. Also da muss man einfach aufpassen und nicht immer ist billig da das Beste.
Ja, also das ist ein guter Hinweis. Auf deiner Website findet man so viel und du hast Bücher geschrieben, die ich sehr empfehlen kann. Da findet man auch total viele Hinweise. Ich meinte jetzt vor allem noch so ganz, wenn man sagt, die Pille ist Nährstoffräuber, also wir wissen zum Beispiel Vitamin B6, was noch, also was sind noch die Nährstoffe, auf die du achten würdest oder was du empfehlen würdest, worauf man achten soll?
Auf was man sehr achten muss, das ist oft im Minus, das ist der Zink, weil viele keinen vernünftigen Darm mehr haben und Zink auch bei der Entgiftung von Schwermetallen nötig ist. Also Zink haben sie. Was haben wir gesagt? Die B-Vitamine, dann Vitamin C natürlich, weil wir eigentlich nicht genügend frisches Obst bekommen, sondern müssen wir uns mal überlegen, im Winter, wenn wir unsere Orangen, Apfelsinen, Pampelmusen bekommen, was die schon für einen Weg hinter sich haben. Mhm. Hinzu kommt, dass wir aufgrund der Krankheit unserer Därme diese Nährstoffe auch gar nicht so gut aufnehmen können. Und da muss man sich dann schon überlegen, wie kann ich das am besten machen? Auch da gibt es natürlich Nahrungsergänzungen, wo die Vitamine dann besser oder schlechter aufgenommen werden. Ne? Mhm. Zum Beispiel beim Vitamin C, dass man da eins nimmt, was nicht einfach nur den Magen-Darm-Trakt durchläuft und fertig ist, sondern was auch langsam resorbiert wird und lange einen höheren Spiegel hat und Ähnliches. Ne?
Was mir zum Beispiel nicht klar ist, was ich auch falsch gemacht habe, ich habe so alte Tabellen gehabt von Zusammensetzung von Lebensmitteln, was da drin ist. Und das muss man sich bewusst machen, dass das heute ganz, ganz rasant in den letzten Jahren der Vitamin- und Mineralstoffgehalt in den Lebensmitteln so rasant abgenommen hat, weil so viel mehr Wasser enthalten ist und so viel, also generell ist in Bio-Lebensmitteln natürlich mehr. Aber es ist insgesamt viel weniger als noch vor 40 Jahren oder so oder vor 30 Jahren. Ne? Das ist nämlich, was man sich nicht so bewusst macht, was viele sagen, ah ja, in den Lebensmitteln, da ist doch das alles drin. Und das ist nicht mehr so.
Ja. Also da hat ein Kollege von mir, der Herr Volkmann, der hat darüber auch ein Buch geschrieben und bringt in seinen Vorträgen auch immer diese Vergleiche von den Inhaltsstoffen der Lebensmittel vor 10, 20, 15 Jahren und was jetzt eigentlich drin ist. Und das bestätigt halt, dass man einfach bestimmte Kombinationen immer wieder zusätzlich einnehmen muss. Und oft ist es auch gar nicht nötig, dass man nun alle Blutwerte immer wieder machen muss, denn das kostet ja auch viel Geld. Wenn man sich klar darüber ist, was wichtig für einen ist, jetzt gerade in Bezug auf den Kinderwunsch, dann kann man sehr gut mit einer niedrig dosierten Kombinationspräparat eine ganze Menge erreichen.
Mhm. Genau, vielleicht einmal einen Startfuß machen, dass man einmal kontrolliert und dann daraufhin, und das schadet ja auch nichts, wenn man das einnimmt.
Ja, wobei man da dann wieder aufpassen muss, dass sehr viele von diesen Dingen nicht einfach so im Blutserum gemessen werden dürfen, sondern dass man die im Vollblut beziehungsweise im Erythrozyten oder in den Leukozyten oder so messen sollte. Ne?
Das heißt, man sollte nicht einfach zum Hausarzt, sondern zu jemandem, der sich wirklich auskennt.
Genau, sagt, ich möchte jetzt wissen, wie ist bei mir der Zink, und dann macht er das und dann wird das im Serum gemacht und dann kannst du es vergessen.
Gar nichts, ja, das stimmt. Ja, sehr guter Hinweis. Die andere Sache ist die Umweltbelastung, die so unheimlich zugenommen hat. Und das wissen wir, das hört man immer wieder an jeder Ecke. Aber warum genau ist das so? Also ich möchte es vor allem darauf hinaus, dass die Eizellen ja so lange im Körper sind und deshalb so lange dieser Schädigung ausgesetzt sind. Ne?
Das ist richtig. Das ist das Problem für die Frauen, ne? Ja. Dass sie wirklich von Kindheit an alles in ihren Eizellen hat, wobei viele Eizellen, wenn sie in der Ruhephase sind und wenig Stoffwechsel haben, ja einen gewissen Schutz haben. Ne? Mhm. Trotzdem ist es natürlich gut, so wenig wie möglich belastet zu sein. Und da habe ich immer einen ganz wichtigen Punkt, der war mir schon früher in der Sprechstunde aufgefallen, was dann oft für Parfümwolken reinkam, wenn eine Patientin kam oder die wirklich vollgeschmiert war mit Puder, mit Parfum, mit allem drum und dran, um sich schick zu machen. Und da gibt es inzwischen eine ganze Menge Studien, die dann die Inhaltsstoffe dieser Kosmetika im Körper der Frau gemessen haben, sei es im Urin oder im Blut, und in Zusammenhang mit den Hormonen auch gebracht haben. Und da stellte sich heraus, dass in einer Kinderwunsch-Sprechstunde, ich glaube, war es USA oder Südamerika, habe vergessen, dass die Belastung mit bestimmten Inhaltsstoffen dieser Kosmetika bei den Frauen, die nicht schwanger wurden, viel, viel höher war als bei denen, die dann durch IVF schwanger wurden. IVF hat das Gute, dass wir eine ganze Menge mehr wissen als vor vielen Jahren, weil man so genau sehen kann, was macht die Eizelle oder was macht der Samen oder wie funktionieren die. Also man kann besser experimentieren jetzt, als wenn man den Frauen nur eine Tablette gibt und wartet, dass sie schwanger werden. Ja. Von daher wissen wir heute schon viel mehr, was günstig und was ungünstig ist für so eine Fertilisierung. Und da gibt es halt eine Menge Umweltgifte, die die Fertilisierung stören. Nicht nur bei der Frau, es ist genauso beim Mann, obwohl der ja immer wieder neue Spermien bildet.
Und das ist sein Vorteil, genau.
Er hat den großen Vorteil, auf jeden Fall. Bloß was wir normalerweise bei der Samenuntersuchung untersuchen, das sind zwei ganz, ja, sagen wir mal, oberflächliche Kriterien, das ist der Zahl der Samenfäden und die Art der Beweglichkeit und vielleicht noch die Menge der Missbildungen. Und damit hat sich's. Was nie routinemäßig untersucht wird, ist, sind die überhaupt gefunden, dieser Samenfäden. Das weiß man dann nicht. Und da haben wir eben auch in den letzten Jahren dank der Reproduktionsmedizin vieles gefunden, was erklärt, warum bestimmte Paare nicht schwanger wurden, obwohl der Samen gar nicht so schlecht war. Mhm. Also auch Männer müssen auf die Umweltbelastungen achten und etwas dagegen tun.
Und auch auf die Mikronährstoffversorgung. Das ist ja auch was, was Frauen dann schneller mal ernst nehmen, aber die Männer nicht. Und das ist ein total wichtiger Hinweis, dass die Frauen das ihren Männern bitte auch nahelegen sollen.
Ja, und vor allen Dingen, was bei den Männern auch so großen Erfolg bringt, ist, dass wenn sie auf ihre Ernährung und Bewegung achten. Ne?
Oh ja.
Und von daher, nach der Arbeit, auch wenn sie noch so schwer war und sich in die Ecke legen und Bierchen trinken und was zu knabbern, ist kontraproduktiv. Ne?
Ja.
Da ist nicht viel dann mit einem vernünftigen Samen für eine Schwangerschaft.
Ja, wie kann man das genau erklären, dass die Bewegung da so viel Einfluss drauf hat, auf beide Geschlechter?
Sauerstoffversorgung beispielsweise. Mhm. Ne?
Toll, ja, sehr gut. Haben wir jetzt zum Thema Fruchtbarkeit, haben wir da noch jetzt was vergessen? Ich glaube, das war jetzt ganz gut, ne?
Vielleicht Fruchtbarkeit, weil wir noch bei der Umwelt waren bezüglich Ernährung. Was wir noch steuern können, so ein Tipp. Das eine ist, dass wir nicht nur bei der Ernährung, auch bei der Wohnung, bei der Kleidung darauf achten, dass es möglichst wenig belastet ist. Und da gibt es eine App vom BUND, wo man nach hormonaktiven Umweltgiften suchen kann in einem Produkt. Und es gibt bei Codecheck-Infos eine ganze Reihe von Informationen, wie man im Laden auch durch diese App feststellen kann, wie eine Belastung von irgendetwas ist. Ja, das ist also ganz gut.
Auch bei Nahrungsmitteln ist das gut, ne? Da kann man auch
hormonwirksame... Bei Kleidung, bei Kosmetika auch, ne?
Super, ja.
Und dann ist es ganz gut, es gibt eine Untersuchung bei Obst, Gemüse und was man so in der Küche braucht, dass wenn man ganz normales Soda hat, also Baking Soda, Backsoda oder sowas, wenn man damit die Früchte oder das Gemüse wäscht oder mal 5 Minuten im Wasser liegen lässt und dann klar abspült und benutzt, dass dann die Pestizide um 90% reduziert sind.
Aha.
Und auch wenn man Bio-Lebensmittel kauft, dann ist es ja so, ich war da bei unserem Bauern hier, wo ich immer einkaufe und habe ihn mal gefragt, wo sind denn Ihre Äcker? Wo kommt das her, das her? Ja, sagt er, die sind alle verstreut, der eine da, der andere da, der andere da. Gesagt, ja, und was ist drumherum? Ja, die normalen. Ne?
Ja.
Also man kann sich als Biobauer noch so viel Mühe geben. Das sogenannte Biogemüse kann nicht ganz sauber sein.
Ja.
Das finde ich immer ganz gut, wenn man so eine Möglichkeit hat, zumindest denke ich, dass man dieser Studie glauben kann. Soda ist ja sowieso in aller Weltmittel, das kann man ja für alles gebrauchen, dass man sich einfach beim Waschen und Vorbereitung des Essens die kurze Mühe macht, bisschen Soda dazu, das steht auch alles drauf. Und dann hat man noch wieder ein bisschen von den Umweltbelastungen reduziert.
Super Tipp, das ist total gut. Ich wollte auch mal sagen, dass das Grundwasser ja nicht an dem Biobaueracker stehen bleibt leider. Also dass die Grundwasserbelastung auch so groß ist. Und dass man, da habe ich auch ein eigenes Interview über Wasserqualität, dass man da auch unbedingt darauf achten sollte, was man für Trinkwasser zu sich nimmt. Dass das so ein wichtiger Aspekt ist.
Ja. Ja, und dann, was wir immer wieder vergessen, das sind halt jetzt die chemischen Gifte, das sind die physikalischen. Du hattest vorher in unserem Vorgespräch ja schon angedeutet, was ist mit den Belastungen durch elektromagnetische Wellen, durch Mikrowellen. Auch die stören ja unsere Zellkommunikation und sorgen dafür, dass der Stoffwechsel nicht richtig abläuft. Und das kann gerade auch bei Kinderwunsch eine ganz große Rolle spielen.
Das ist stimmt. Das ist auch nochmal so ein guter Tipp, dass man nicht neben dem Handy schläft und dass man nachts wenigstens das WLAN ausschaltet.
Richtig.
Entweder am Handy selbst oder generell in der Wohnung das ausschaltet und sich da mal mehr bewusst wird. Ich finde es auch immer so schlimm, wenn ich so Eltern sehe, die mit kleinen Babys und dann immer mit dem Handy.
Ja, und dann hängt das Baby hier und hier ist das Handy. Es wird ordentlich schlimm.
Und das ist heutzutage, man kann das Handy nicht mehr wegdenken, aber man kann sich immer wieder kleine Sachen wirklich ändern und bewusst machen, dass man eben sagt, wenn das Baby bei mir ist, schalte ich das WLAN aus wenigstens oder wenigstens kleine Sachen, so jedes bisschen hilft, dass man jedes bisschen, was auf dieses kleine Lebewesen einwirkt, wirklich reduziert und so gering wie möglich hält.
Also da gibt es eine schöne Webseite von einer Kollegin, die ganz fantastisch ist, weil sie sich auch eben mit Elektrosmog und sowas beschäftigt hat. Das ist das inroso.eu, glaube ich, oder .com, weiß nicht genau, findet ihr aber. Und zwar hat die verschiedene Bücher gefunden, auch mit welchen Methoden man diese Strahlenbelastung reduzieren kann und auch wie man im Haus die Strahlenbelastung reduzieren kann durch die Anstriche. Das ist oft ganz, ganz einfach. Da braucht man nur zu der Farbe was dazuzugeben, was die entwickelt haben. Und dann wird man auch nicht mehr, und das kommt ja jetzt auf uns noch viel mehr zu, wenn 5G überall ist. Ja. Ne? Es kommt ja alles rein. Ich habe zwar hier bei uns das WLAN immer ausgestellt, und wenn ich aber das Handy anmache, dann fragt es mich, womit willst du verbunden werden? Und dann kommen 7 verschiedene Bombennetze.
Genau,
ne?
Von allen Ringen.
Aus der Umgebung, obwohl wir ein alleinstehendes Haus haben. Ne?
So geil.
Dann wärst du doch wahnsinnig. Ne?
Ja, wir können dem nicht entgehen, und das heißt aber nicht sagen, also es hat sowieso alles keinen Sinn, Kopf in den Sand, sondern die Sachen, die wir verändern können, dass wir da wenigstens bewusst sind und die verändern. Man kann ja auch Schlafplatz abschirmen und alles Mögliche, wenn man das wirklich noch ernster nehmen will, aber schon zumindest die Kleinigkeiten, dass man darauf achtet. Und dass die Männer auch nicht immer das Handy in der Nähe ihres Samen, also in der Hosentasche haben.
In der Hosentasche, ja. Ganz blöd.
Das ist auch immer so wichtig.
Ja.
Mhm. Ja.
Die Hosentasche und Herzgegend, ne?
Ja. Das ist so schwer, weil man sieht es nicht, man merkt es nicht in dem Moment. Und wir sehen auch nicht, wie das auf unser Baby einwirkt und im Baby im Bauch und danach. Aber irgendwann kann man es nicht mehr zurückholen, man kann es nicht mehr rückgängig machen.
Ja.
Mhm. Ja, und sich das bewusst machen ist wichtig. Das nächste Thema, was ich kurz ansprechen wollte, die Diabetes in der Schwangerschaft nimmt so stark zu. Das war in meiner Ausbildungszeit überhaupt noch gar kein Thema. Da gab es den Test nur für Frauen, die wirklich sehr, sehr beleibt waren oder die das eben sehr in der Familie hatten. Und heute ist das so verbreitet, dass auch schlanke Frauen, die keinen Diabetes in der Familie oder nicht wissentlich haben, eventuell Schwangerschaftsdiabetes bekommen. Kannst du da was dazu sagen, woran das liegt, was man tun kann?
Also ich denke, das sind unterschiedliche Gründe, die dafür zuständig sein können. Das eine ist natürlich die Ernährung, auch wenn die Frauen schlank sind, wenn sie zu viele einfache Kohlenhydrate essen und sich so ernähren mit viel Zucker, dass einfach die Bauchspeicheldrüse überfordert ist, gerade wenn dann die Schwangerschaft dazukommt. Das andere ist, dass viele Giftstoffe auch in der Bauchspeicheldrüse konzentriert werden und deshalb die Funktion einschränken. Was noch eine Rolle spielen kann, können Viruserkrankungen sein, die vorher waren. Wir kennen das ja beispielsweise von Epstein-Barr oder HPV oder Zytomegalie oder sonst irgendetwas, dass die weiter schmoren in der Bauchspeicheldrüse. Und wenn dann eine Schwangerschaft kommt, dann wird es aktueller, dann kann die Bauchspeicheldrüse nicht mehr so gut. Ne? Und deshalb ist es wichtig, auch bezüglich Ernährung und den ganzen stillen Infektionen, sich wirklich vor der Schwangerschaft schon darauf einzustellen und nicht zu denken, oh, ich bin ja schlank, da kann mir ja nichts passieren.
Was könnte man denn machen gegen diese Viren, also EBV oder HPV-Viren? Was könnte man da machen?
Im Grunde genommen muss man sein Immunsystem trainieren und eventuell zum Therapeuten gehen, der dann kinesiologisch austestet, ist es eine Belastung oder ist es keine? Oder es gibt ja viele, die haben ihre Methoden, um auszutesten, wie aktiv ist so eine Infektion noch, weil die ja oft in den Antikörpern im Blut gar nicht so klar nachweisbar ist. Und dann ist es gut, das vorher zu wissen, damit man sich darauf einstellen kann.
Und das ist ja so, das EBV haben ja heutzutage fast alle im Prinzip, aber nur bei manchen ist es aktiv. Und darüber wiederum spielen dann eben die anderen Sachen, Nährstoffmangel und Umweltbelastungen eine Rolle, genau. Um das wieder zu aktivieren. Und das sich anzuschauen, ist natürlich nicht einfach, aber es lohnt sich, ne?
Dass da irgendwas mit Viren ist, wird ja immer deutlich, wenn Frauen im Wochenbett dann plötzlich völlig kaputt sind und gar nicht mehr können und dann plötzlich kriegen sie Epstein-Barr-Virus. Ne? Mhm. Das ist gar nicht gesagt, dass sie sich da neu angesteckt haben, aber dann sind sie halt erschöpft und das wird wieder aktiviert.
Ne? Ja, weil das so wie immer mit dieser Fasttheorie, man hält eine ganze Menge aus, denn unser Körper ist wunderbar im Entgiften bis zu einem gewissen Grad und eine Schwangerschaft ist eine große Belastung. Richtig. Und wenn man vorher sich gesund gefühlt hat, aber eigentlich schon unter dem Eichstrich war sozusagen, dann kommt noch was dazu, dann bricht es aus oder dann fällt es auf oder so. Mhm. Und sich um Schwangerschaftsdiabetes zu kümmern, ist deshalb so wichtig, weil viele Frauen, heißt es, also ist ja noch gerade erst ziemlich am Anfang, dass das so häufig auftritt, später Diabetes Typ 2 entwickeln können. Das ist eben die Gefahr daran, dass man nicht sagt, na gut, jetzt in der Schwangerschaft, das geht ja wieder weg, sondern man ist dann eben mehr prädestiniert.
Ein erhöhtes Risiko, dass es wieder Risiko, kommt. Ja.
Genau. Deswegen ist es wichtig, sich darum zu kümmern, wie gesagt, mit der Ernährung, dass man versucht, nicht so viel süße Teilchen zu essen, sondern sich das bewusst zu machen, anders zu essen. Da ist die Schwangerschaft ein wunderbarer, eine Zeit, sich einfach dem zu stellen und zu sagen, also ich bemühe mich jetzt mal, das ist ja für mein Baby und auch für mich selbst.
Ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschickt hatte, hier richtig ernähren in Schwangerschaft und Stillzeit.
Das ist wunderbar, das Buch. Das können wir drunter verlinken.
Das passt ja dazu. Da sind sehr schöne Rezepte drin, auch eben im Hinblick auf Verhütung von Diabetes, aber vernünftige Ernährung der Schwangeren.
Ja, sehr gut. Das habe ich auch. Also das können wir empfehlen. Aber generell deine Bücher, finde ich, kann man empfehlen. Das kann man ja googeln. Wenn das Baby da ist und die Frau stillt, kommt ja dann das Thema irgendwann wieder Verhütung, dass man nicht so schnell wieder schwanger wird. Was kannst du zur Pille sagen? Ist es gut, die Pille danach zu nehmen, also mit der Pille wieder anzufangen in der Stillzeit? Oder was gäbe es für Alternativen?
Also nach dem, was ich von früher weiß, hieß es immer, ja, die Mini-Pille, die schadet ja überhaupt nicht und kann man ruhig geben. Nach dem, was ich heute von Hormonen weiß und in welchen niedrigen Konzentrationen doch schon dauerhafte Veränderungen sind, kann ich eigentlich die Pille nicht empfehlen. Denn sobald etwas über die Muttermilch ans Baby weitergegeben wird, ist da eine Information, die durchaus den Stoffwechsel des Babys verändern kann oder die Zukunft verändern kann. Ich würde auch keine Hormonspirale empfehlen. Aus demselben Grund, dass da Hormone drin sind, die im Körper zirkulieren, auch wenn der Doktor sagt, es wirkt nur in der Gebärmutter, das stimmt nicht, sondern diese künstlichen Hormone wirken im ganzen Körper und gehen auch in die Milch und können damit als künstliches Hormon auch die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Hinzu kommt, dass mit diesen künstlichen Gestagenen, also wo nur dieses eine künstliche Hormon drin ist, die Eierstockfunktion bei der Frau unterdrückt wird. Und das kann zu ganz erheblichen Nebenwirkungen führen. Schlechte Stimmung und Schwäche und Gewichtsveränderungen und Schlafstörungen und so weiter. Und gibt dem Körper der Frau wenig Chancen, jetzt sich von alleine, wie es sonst üblich ist, zu regenerieren und die Hormone wieder in Gang zu bringen. Also für mich ist alles, was mit Hormonen zusammenhängt, während der Stillzeit ein No-Go. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich da ziemlich alleine dastehe. Bei den Frauenärzten ist es natürlich einfach, das einfach zu verschreiben und zu empfehlen. Was ich empfehlen würde, normalerweise natürlich alle natürlichen Wege zur Kontrazeption. Da gibt es sehr schöne Bücher von meiner Kollegin, oben von der Frau Dr. Struck, oben aus Kiel, mit der natürlichen Verhütung, die im Prinzip genauso sicher ist wie die Pille. Aber jetzt, während der Stillzeit, hast du ja noch keinen richtigen Zyklus und da kannst du die Methode nicht anwenden. Genau. Das geht einfach nicht. Aber da finde ich ein ganz modernes Diaphragma ganz prima. Da gibt es ja so eine schöne Weiterentwicklung, diese Firma MedIntim hat dieses Kaya-Diaphragma, das passt 80% der Frauen, das muss nicht mal angepasst werden. Und nur wenn das nicht funktioniert, dann gibt es spezielle Größen, wo ein Frauenarzt nachschauen soll. Und im Prinzip würde ich so ein Diaphragma empfehlen. Das ist sicher, das schadet dem Baby nicht. Man braucht es nicht jeden Tag zu nehmen, sondern nur dann, wenn man es wirklich braucht. Und man kann ja, wenn man sich unsicher ist, auch einfach mal beim Frauenarzt überprüfen lassen, dass man zum Frauenarzt geht und sagt, hier, gucken Sie mal, ich habe mir das jetzt mal eingelegt, sitzt das richtig? Kann ich mich da verlassen? Ne? Aber da kriegt man sehr schnell Erfahrung. Also das
kann man, ja, das kann man auch in den Frauen- und Mädchengesundheitszentren, die sind da auch
natürlich.
Manchmal, ja, kann man da ja. Vielleicht kannst du noch mal, vielleicht weiß, haben manche noch gar nichts davon gehört, was das Prinzip des Diaphragmas ist, wie das funktioniert. Kannst du es vielleicht kurz sagen?
Ja, das Diaphragma, das funktioniert so wie ein Vorhang vor dem Gebärmutterhals, sodass die Samenfäden nicht in den Muttermund eindringen können und einfach wieder von alleine rausfließen. Und günstig ist es natürlich, oder bei manchen ist es besser, wenn sie merken, mein Eierstock kommt schon langsam wieder in Gang, dass man es kombiniert mit so einem Spermiziden-Creme oder Salbe, die da meistens mitgeliefert werden. Aber das Prinzip ist einfach nur, du hast hier den Muttermund und dann kommt halt das Diaphragma davor und fertig. Und das Gute ist, dass es von so einer Qualität ist, dass es auch vom Penis nicht gefühlt wird. Also die Männer merken das überhaupt nicht, dass da was ist. Und wenn man noch eine zusätzliche Sicherung haben will, dann kann man es kombinieren mit dem Kondom. Dann sagt man, machen wir halt beides, um ganz sicher zu gehen.
Wenn kein Diaphragma ist ja auch, Diaphragma ist eigentlich wirklich zuverlässig. Man stülpt das praktisch auf den Muttermund, das kann man selber, das muss man kurz lernen, aber dann ist es gar kein Problem mehr, wenn man das einmal gemacht hat oder zweimal, dann ist das wirklich Sache. Das ist wirklich das Einzige, was nicht eingreift in den Körper. Also das Kondom natürlich auch, aber was nicht in den Organismus eingreift. Ich würde gerne nochmal, das wissen bestimmt viele auch nicht, warum die Pille mit ihren künstlichen Hormonen eigentlich so schädlich ist, weil ja unser gesamtes Hormongleichgewicht hängt ja irgendwie zusammen, dass du da vielleicht nochmal was erklärst, weil das wirklich vielen nicht bewusst ist, glaube ich.
Ja, wir haben ja bei den Hormonen die Steuerzentrale hier oben im Kopf. Also der Hypothalamus und die Hypophyse sind ja die, die in regelmäßigem Rhythmus Steuerungshormone ausschütten müssen, damit nicht nur der Eierstock, sondern auch die Nebennieren und die Schilddrüse richtig funktionieren. Also eine Fülle von stimulierenden oder hemmenden Hormonen gehen ja hier vom Kopf erstmal in den Körper rein. Und wenn wir jetzt ein künstliches Hormon wie in der Pille zuführen, dann wird dieses Steuerungssystem geblockt. Und die Eierstöcke bilden praktisch gar nicht mehr richtig Hormone. Die Nebennieren kommen durcheinander, weil eine Ursprungssubstanz ist das natürliche Progesteron. Und dieses Progesteron wird reduziert und entfällt. Und daraus werden nicht nur die Eierstockhormone, sondern auch die Nebennierenhormone gebildet. Und die beeinflussen auch alle die Schilddrüsenhormone. Also im Prinzip kommt der gesamte Hormonregelkreis durcheinander. Mhm. Und von daher gibt es die entsprechenden Nebenwirkungen, die aber so wenig als Nebenwirkungen erscheinen für viele Frauen, dass sie erstmal gar nichts davon merken und sich das dann erst später bemerkbar macht, wenn wirklich auch die Nebenniere nicht mehr richtig arbeitet oder die Schilddrüse nicht mehr richtig im Takt ist oder so irgendetwas.
Ja, und eben die Schilddrüsenerkrankungen nehmen ja auch total zu. Das ist ja so auf dem Vormarsch, besonders bei Frauen. Und ich finde es noch wichtig zu wissen, dass die Hormone in der Pille gar keine richtigen Hormone sind. Man sagt ja immer Hormonersatz, aber die sind völlige Krücken sozusagen. Ja. Und die spielen dem Körper vor, dass man in den Wechseljahren ist im Prinzip. Und dann gar nichts mehr, also dass man jahrelang, wenn man jahrelang die Pille nimmt, wie in den Wechseljahren ist, obwohl man vielleicht erst Mitte 20 ist. Und das kann ja nicht ohne Einfluss haben. Also alle Hormonvorgänge im Körper hängen zusammen. Und das ist so schlimm, wenn man dieses Gleichgewicht so stört. Ne?
Ja, nun kann man dazu natürlich sagen, besser eine sichere Verhütung als unerwünschte Schwangerschaft. Ne? Und es gibt durchaus Frauen, die brauchen eine ganz sichere Verhütung. Und da kann es sein, dass sie nicht anders in der Lage sind, sondern dass sie tatsächlich so eine Pille brauchen. Und das Gute bei der Pille, ich sage jetzt mal der Vorteil, ist, dass ja ein synthetisches Östrogen und ein synthetisches Progesteron drin sind. Das heißt, ein bisschen können die schon die Funktion der natürlichen Östrogene und Gelbkörperhormone übernehmen, aber eben auch nur ein bisschen, nicht vollständig. Und von daher ist es nicht so, dass man jetzt sich fühlt wie in den Wechseljahren, sondern deshalb fühlen sich die Frauen ja unter der Pille sogar recht wohl, weil viele, wenn sie durch Stress oder was weiß ich, einen unregelmäßigen Zyklus haben, zu viel Östrogen, zu wenig Östrogen, zu viel Gelbkörperhormon, zu wenig Gelbkörperhormon, dass sie damit sich durchaus auch ausgeglichener fühlen können. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, es ist für jede ganz, ganz schlimm, aber man sollte für sich selber abschätzen können, ist es für mich jetzt das Richtige oder komme ich auch mit was Natürlichem klar?
Oder wenn man es vielleicht auch nur kurzzeitig nimmt und nicht über ganz viele Jahre, das ist vielleicht auch
richtig. Ich würde zum Beispiel sagen, dass bei Beziehungen, wo man sich einmal im Monat sieht, ist es schwachsinnig, jetzt die Pille einen ganzen Monat zu nehmen. Wenn man sagt, nö, also ich habe dreimal die Woche Verkehr mit meinem Mann, mit anderen Männern, ist ganz egal, dann ist die Pille einfach ideal, vorausgesetzt, man möchte diese Hormone schlucken, man ist gesund. Und etwas anderes kommt nicht in Frage. Mhm. Also bei manchen käme ja dann auch eine intrauterine Spirale irgendeiner Form in Frage. Nicht? Das muss man sich halt dann gut überlegen und richtig beraten lassen.
Okay, aber Spirale gibt es ja auch mit Hormonen und ohne Hormonen. Ne? Es gibt ja auch welche, die keine Hormone enthalten. Und das kann, sollte man sich vorher mal informieren, was wird.
Richtig, da gibt es ja große Webseiten auch drüber, mit und ohne Hormone. Und da. Für die einen ist es mit den Hormonen gut, wenn sie wahnsinnige Blutdruckstörungen haben, zumindest vorübergehend. Aber ich würde sagen, auf gar keinen Fall über mehrere Jahre. Andere kommen gut mit der Kupfer, irgendeine Art von Kupferspirale. Klar, kann durchaus möglich sein. Aber wenn jemand immer wieder Scheideninfektionen hat oder Bauchschmerzen hat, dann ist das natürlich auch nicht gut. Also das muss man schon ganz individuell beraten dann.
Und es ist, also so, wenn man stillt, ist das nicht einfach mit, also kann man das nicht machen mit der natürlichen Verhütung, aber später, wenn man nicht mehr stillt, ist das, finde ich, ein sehr lohnenswerter, eine lohnenswerte Sache, weil man sich mit seinem Körper, weil man seinen Körper viel besser damit kennenlernt.
Also völlig recht, bin ich auch der Meinung, ja.
Und das ist auch nochmal sowas, was in unserer Zeit so ist, dieses, ich nehme eine Pille und alles ist gut. Das ist so ein Denken, wo ich finde, es lohnt sich, davon wegzugehen, weil unsere Fruchtbarkeit, unsere Weiblichkeit ist so, so komplex und so, so wertvoll, auch sich damit auszukennen. Und wenn man jetzt einfach nur sagt, ich mache jetzt, damit ich Ruhe habe, das ist schade, weil es ist schön, sich damit auszukennen, also auch um zu sehen, jetzt bin ich fruchtbar, jetzt bin ich in dieser Stimmung, jetzt bin ich, also wie auch unser Zyklus sich ändert, dass man da mehr Zugang bekommt und sich damit auseinandersetzt und nicht das so abhakt, sondern das wirklich als sein Thema auch sieht. Wir sind Frauen, wir können uns damit auseinandersetzen. Und
ja, dass man bringt mehr Zeit für sich selber nimmt auch und für die Selbstbeobachtung nimmt. Ja, ganz genau.
Ja, eine große Chance steckt da drin.
Auf jeden Fall.
Du hattest noch gesagt, das Thema Erschöpfung spielt so eine große Rolle. So viele Frauen fühlen sich erschöpft. Woran liegt das? Was kann man tun?
Ja gut, das eine ist natürlich, wie wir gerade eben schon besprochen hatten, die Sache mit der Nebenniere. Ne? Mhm. Wenn zu viel Stress da ist und zu viel Stresshormon verbaut wird, dann kann die Nebenniere das irgendwann nicht mehr schaffen und dann fühlen sich die Frauen erschöpft, wenn sie sich zu viel zumuten. Wenn eine starke Umwelt- oder Elektrosmogbelastung ist, fühlen sie sich erschöpft. Wenn sie nicht zum vernünftigen Essen kommen, wenn sie nicht dazu kommen, sich mal zurückzuziehen und zu entstressen, oder wenn sie auch zu viel des Sports machen. Nicht? Mhm. Das sind alles Gründe, weshalb sie sich erschöpft fühlen können. Oder meintest du jetzt bezogen auf die Schwangerschaft?
Ja, vor allem jetzt auf die Schwangerschaft generell, aber jetzt klar, unser Thema ist Schwangerschaft.
Ja, da ist es eben einfach auch so, so eine Schwangerschaft laugt ja aus, nicht? Was man einfach alles da ans Kind abgegeben hat, ist ja immens. Das hat zum einen den Vorteil, das ist zwar böse, wenn man das sagt, aber eine Schwangerschaft, die erste Schwangerschaft zumindest, ist ein Entgiftungskonzept. Ja. Man gibt sehr viele Gifte an das Kind ab, was sonst im eigenen Körper geblieben wäre. Auf der anderen Seite braucht man natürlich in der Schwangerschaft auch vermehrt Antioxidantien, Mikronährstoffe und sowas. Und wenn man die nicht genug bekommt, dann geht es hinterher besonders schnell bergab, vor allen Dingen, wenn dann noch weiter gestillt werden muss und man dann vielleicht durch den Stress mit Stillen und Wochenbett nicht dazu kommt, sich wirklich zu pflegen und an sich zu denken. Mhm. Und von daher empfehle ich immer, dass man auch im Wochenbett dann auf jeden Fall Nahrungsergänzungen weiternimmt und dass man sich auch im Wochenbett weiter betreuen lässt mit entspannenden Methoden oder mit schönen Pflanzen oder so irgendetwas.
Mhm. Dass man rausfindet, was einem gut tut und das richtig, dann nutzt.
Ja, klar. Da muss man dann versuchen, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, um das herauszufinden. Was wollte ich gerade noch? Irgendwas war mir noch eingefallen. Ah ja, was man hinterher dann eben auch noch machen kann, beziehungsweise vielleicht auch schon vorher machen kann, das ist mit dem Darm die Sache. Mhm. Das ist ja noch gar nicht so alt, dass man herausgefunden hat, dass der Darm das Wohlbefinden steuert, dass der Darm die Glückshormone steuert und sowas. Und da gibt es gute Hinweise, dass es sinnvoll ist, bereits in der Schwangerschaft seine Darmflora, sein Mikrobiom gut aufzubauen, weil erstens dieses Mikrobiom auch das kindliche Mikrobiom beeinflusst und weil zum anderen gezeigt werden konnte, dass die Frauen, die ihr Mikrobiom in der Schwangerschaft bereits verbessert haben, viel weniger Depressionen hatten im Wochenbett, weniger Infektionen hatten im Wochenbett. Und das Interessante, das war auch bei den Kindern, dass die weniger Bauchschmerzen hatten, genau, weniger Asthma hatten, weniger 3-Monats-Schmerzen, all diese Sachen. Also da, das ist aber wieder noch ein neues, ganz spezielles
Thema. Ich habe ein eigenes Interview über Darm und Mikrobiom, weil ich das so wichtig finde und weil ganz, da so viele neue Erkenntnisse kommen. Und ich finde es aber gut, dass du das jetzt in diesem Zusammenhang nochmal bringst, weil das wirklich immer alles zusammenhängt. Und weil das so, also auch mit dem ins Kind entgiften, das klingt vielleicht für manche sehr erschreckend. Es ist natürlich toll, wenn man es schafft, wenn man weiß, man möchte schwanger werden, dass man vorher entgiftet und das eben dem Baby erspart, weil leider die Schadstoffe eben, wenn man es nicht gemacht hat und wenn man nicht darauf achtet, viel ins Baby gehen. Und was ich auch noch wichtig finde, wenn man stillt, da sollte man nicht abnehmen, weil die Schadstoffe, die nun mal in unserem Körper sind,
das noch sagst, ja, ne,
weil die im Fettgewebe gespeichert sind und wenn man abnimmt, dann werden die gelöst und gehen in die Muttermilch. Das ist auch immer ganz wichtig.
Ja. Was ich eigentlich immer empfehle, nach wie vor seit vielen, vielen Jahren, das ist sowohl die Entgiftung als auch den Aufbau der Darmflora mit dem Kannebrottrunk. Das ist ja enzymatisch aufbereitetes Brot über Wochen und Monate. Mhm. Und mit dem konnte man zeigen, dass Teiche wieder sauber werden, dass Tiere wieder gesund werden, dass sich schwerkranke Personen nach Krebstherapien besser erholen und sowas alles. Wir haben es selber jahrelang bei uns in der Ambulanz eingesetzt und waren immer wieder erstaunt über das, was die Patienten erzählt haben, was sie gemerkt haben. Schwere Schlafstörungen und ich weiß nicht was. Ist auch etwas, was die Leber sehr unterstützt. Denn wenn die Darmflora nicht ganz in Ordnung ist, dann wird die Leber vermehrt belastet. Mhm. Ja. Und mit diesem Brottrunk wird auch die Leber entgiftet. Also es ist eine ganz tolle Sache, die kann man sowohl in der Schwangerschaft als auch im Wochenbett wunderbar einsetzen.
Super, und das ist ein konkreter Tipp. Da kann man einfach in den Laden gehen und das kaufen. Da muss man nicht, hat man keinen großen Aufwand, nach irgendwas zu rauszufinden. Ja, toll. Haben wir noch irgendwas nicht besprochen? Was wäre dir noch wichtig?
Das wäre noch wichtig. Ach so, zum höchstens, was auch ein gutes Mittel ist, wenn man so sehr stark erschöpft wird, das ist die Biestmilch oder Kolostrum. Da gibt es ja auch schöne Produkte. Im Kolostrum ist ja alles, was wir so an Abwehrstoffen, also in der Erstmilch, die das Baby bekommen sollte und ja hoffentlich auch bekommt. Aber von dieser Erstmilch kann man Konzentrate machen und die als Medikament sozusagen benutzen oder als Nahrungsergänzung benutzen. Die wirken mit ihren besonderen Bestandteilen sehr, sehr gut aufs Immunsystem und auf die Nebennieren. Das ist noch etwas, was man ausnutzen könnte, wenn man sehr kaputt und müde ist. Oder aber eben auch verschiedene Pflanzen. In besonderen Pflanzenbüchern findet man die dann, nicht? Das ist auch eine schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ist die Margret Madeschziba auch bei dir?
Nee.
Och, das ist schade, denn guck mal, die hat so ein schönes Kinderwunschbuch auch geschrieben. Mhm. Und das ist eine Heilpraktikerin aus München, Natura Naturans, die ganz tolle Fortbildungen macht und sehr viel mit Pflanzen arbeitet. Und da empfehle ich dieses alternative Kinderwunschbuch von ihr. Das ist ganz schön. Soll ich das auch mit aufschreiben?
Ja, kannst du auch mit. Und vielleicht nehme ich Kontakt noch zu ihr auf.
Mal gucken. Ja, mach das doch. Da freut sie sich sicher.
Aha. Sehr gut. Ja, aber du hast auch ein tolles Pflanzenheilbuch, ein Buch über Pflanzen geschrieben.
Ja, das habe ich jetzt hier nicht liegen.
Ja, schade, ich habe es jetzt auch nicht dabei. Das kann ich jedenfalls auch empfehlen. Ja. Ja, es gibt so viel, was man tun kann. Man muss sich auf den Weg machen und wirklich selbst die Verantwortung übernehmen. Und das sage ich fast jedes Mal im Interview. Das ist aber so wichtig, dass man wirklich nicht sich auf das Außen verlässt und das, was die Ärzte sagen, sondern sich selbst kümmert.
Ja, und dass man wirklich versucht, auch durch Mundpropaganda, mit Sprechen mit anderen, einen Therapeuten zu finden oder eine Therapeutin zu finden, mit der man klarkommt und die ebenso denkt und die aber Erfahrung in bestimmten Gebieten hat und einen so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Ja. Ich finde es sehr schwer für unsere jungen oder auch älteren Frauen, gerade wenn sie beruflich tätig sind und Kinder haben, jetzt auch noch herauszufinden, was ist für mich persönlich gut. Ja. Sondern da ist es sicher gut, wenn Sie jemanden finden, und die gibt es ja inzwischen überall, gute Therapeuten.
Ja.
Und es ist auch gar nicht so wichtig, was für Methoden die anbieten. Wir machen ja zusammen mit einer Apothekerin, habe ich ja seit ein paar Jahren, so ein Seminar Naturheilkunde zur Frauengesundheit oder aber jede Frau ist anders. Und das ist dabei wirklich herauszufinden, welche Frau braucht was oder zu welchem Zeitpunkt braucht sie was. Und wir plädieren dafür, dass man eben nicht eine Pille gibt bei einer Krankheit, sondern dass man etwas gibt, was in diesem momentanen Augenblick das Immunsystem oder das Stoffwechselsystem oder die Psyche der Patientin anregt oder unterstützt.
Ne? Vor allem individuell und nicht
richtig,
alle kriegen das Gleiche.
Ja, eben, weil jede Frau anders ist. Ne?
Ja, da habt ihr ganz viel. Das verlinken wir dann auch hier drunter. Ihr habt da so viele schöne Sachen auf eurer Homepage und auf eurem, was du alles gemacht hast und anbietest und so weiter. Das ist wirklich sehr wertvoll. Ja, und nochmal genau dieser Hinweis, sich Hilfe zu holen. Es gibt auch Hebammen, die sich gut auskennen.
Richtig, ja, es gibt wunderbare Hebammen.
Die man dann wirklich, wenn man sich begleiten lässt und dann eben entweder mal punktuell was fragt oder auch sich lange begleiten lässt, damit man wirklich da nicht so alleine dasteht und ein bisschen an die Hand genommen wird. Das ist ein total guter Hinweis. Mhm. Mhm. Gut, dann danke ich dir. Sei denn, dir fällt jetzt noch was ein.
Haben wir eine ganze Menge besprochen. Ne?
Wir haben ganz doch viel.
Ist genug, wird sonst zu lang.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Ingrid.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und dass ich ein bisschen von meinen Vorstellungen über Frauengesundheit, Kinderwunsch und Schwangerschaft erzählen durfte.
Ja, Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.